J.
San Francisco, 10. August 2018. Eine Richterin verließ die letzten Punkte eines Juryurteils im Saal des obersten Provinzgerichts in Kalifornien. Ihr gegenüber sitzt der Kläger, Dwayne Lee Johnson, 46 Jahre, im Beisein seiner Anwälte. Der an Lymphdrüsenkrebs erkrankte Schulgeländewart bleibt während der Urteilsverkündung ruhig.
Die Jury hat festgestellt, dass der Konzern Monsanto die gesundheitlichen Gefahren seiner Produkte Roundup Pro und Ranger Pro mit dem Inhaltsstoff Glyphosat nicht ausreichend kommuniziert hat. Die Jury schreibt den Produkten einen direkten Einfluss auf den Gesundheitszustand des Klägers zu. Der zu zahlende Schadensersatz an Herrn Johnson beträgt $39 Millionen.
Ein Journalist, der dem Prozess beiwohnt, wendet sich an seine Kollegin. Schuldig in allen Punkten. Sie haben nicht genügend Warnhinweise angebracht. Und jetzt bekommt der Kläger auch noch $39 Millionen.
Ja, und das ist erst der Schadensersatz.
Die Vorsitzende fährt fort.
In Bezug auf Strafzahlungen. Die Jury stellt fest, dass klare und überzeugende Beweise dafür vorliegen, dass Monsanto außerdem mit boshaften oder unterdrückendem Verhalten gehandelt hat.
Sie unterstellen Monsanto auch noch besondere Boshaftigkeit. Das ist ein echter Knüller.
Die Jury stellt außerdem fest, dass dieses boshafte oder unterdrückende Verhalten von einem oder mehreren leitenden Angestellten, Direktoren oder bevollmächtigten Vertretern von Monsanto begangen, genehmigt oder autorisiert wurde.
Die Schlagzeilen schreiben sich ja jetzt schon von ganz alleine.
Die Jury spricht Herrn Johnson deshalb folgenden Betrag an Strafschadensersatz zu, der von Monsanto zu bezahlen ist. $250 Millionen. Unterschrieben vom Vorsitzenden Juror, datiert auf den 10. August 2018.
Einer der Anwälte legt Johnson seine Hand auf den Rücken. Sein Klient ist erleichtert, bleibt aber weiter ruhig. Der Journalist dagegen kann sich nur mit Mühe beherrschen. Das sind insgesamt $289 Millionen an einen einzigen Kläger. Und das ist nur das erste Urteil.
Ja, es gibt schon 4000 weitere Klagen. Damit müssen sich jetzt die Deutschen von Bayer rumschlagen. Die haben Monsanto doch gerade erst gekauft.
Monsanto muss dem Kläger Dwayne Johnson umgerechnet etwa €355 Millionen zahlen. 4 Jahre später wird die zu zahlende Summe von einem Berufungsgericht zwar auf etwa €22 Millionen reduziert, doch Johnsons Erfolg vor Gericht ist ein Dammbruch. Die folgende Flut an Klagen summiert sich bis Ende 2025 auf fast 200.000. Dabei geht es in vielen Einzelfällen um hohe Millionenbeträge, in einigen sogar um Milliarden. Dafür gerade stehen muss nun die Bayer AG. Die hat den umstrittenen US-Konzern Monsanto erst 2 Monate vor dem Johnson-Urteil endgültig übernommen, als Höhepunkt einer aggressiven Wachstumsstrategie. Die Rechtsstreitigkeiten werden für Bayer so teuer, dass jetzt die Zukunft des gesamten Unternehmens auf dem Spiel steht. Ich bin Marc Ben-Puch und das ist Imperium, die Bayer-Story von Studio J. In der letzten Folge setzte die Bayer AG unter Herbert Grünewald und Hermann Strenger auf Forschung für den Umweltschutz, die mit einem zusätzlichen Konzernlogo mit grünem Lindenblatt symbolisiert wurde. Doch mehrere Störfälle in Bayer-Werken sorgten Ende der 1970er für die Formierung einer kritischen Bürgerinitiative. Heute heißt die Initiative Coordination gegen Bayer-Gefahren. Grünewald und Strenger reagierten auf deren Proteste unter anderem mit verbesserten Methoden zur Beseitigung ihrer Industrieabwässer und investierten Milliarden in den Umweltschutz. Dann jedoch erinnerte der Skandal um eine ehemalige Müllkippe in Leverkusen sowie eine Explosion im Werk Wuppertal an die Gefahren, die von dem Chemiekonzern ausgehen können. Finanziell bleibt Bayer allerdings weiterhin gut aufgestellt. Ein neues und modernes Forschungszentrum in Monheim markiert das Bekenntnis zum Agrarsektor. Pflanzenschutzmittel sollen für Bayer die Zukunft sein, im Gleichschritt mit den erfolgreichen Abteilungen für Medikamente und Kunststoffe. Der Börsenkurs der Bayer AG schießt in den 90er Jahren bis einschließlich 2000 um fast das Fünffache in die Höhe. Der Vorstandsvorsitzende Manfred Schneider führt den Konzern in eine vermeintlich glänzende Zukunft. Doch dann sorgt ein handfester Skandal dafür, dass bei Bayer alles in Frage gestellt wird. Er stellt die Weichen für einen radikalen Kurswechsel, dessen Folgen bis heute zu spüren sind. Das ist Folge 4. Verschluckt. August 2001 in Leverkusen. Werner Wenning, 54 Jahre, volles Haar und schmale Brille, sitzt in seinem Büro im Bayer-Hochhaus. Der Finanzchef der Bayer AG hält den Telefonhörer ans Ohr und drückt die Taste für Wahlwiederholung.
Das ist die Mailbox von
Manfred Schneider.
Wozu hat denn heute jeder ein Handy, wenn er es nie benutzt? Herein.
Eine Mitarbeiterin Wennings tritt ein. Sie hat eine Zeitung in der Hand. Es ist die Bild-Zeitung mit einer Schlagzeile.
Herr Wenning, ich habe hier... Nun ja, sehen Sie selbst, es geht um Lipo-B.
Was soll das denn? Skandalpille. Bayer-Manager verhöhnt Opfer. Also das ist doch... Ich habe gestern im Interview mit dem ZDF lediglich gesagt, dass es bei Medikamenten eben mal zu Nebenwirkungen und Todesfällen kommen kann. So eben auch bei diesem Cholesterinsenker. Das ist doch nichts Neues.
Naja, Sie wissen doch, wie diese Zeitungen arbeiten.
Lipo-Bay war unser wichtigstes Pharmaprodukt. Und trotzdem haben die es gerade erst vom Markt genommen. Klingt das etwa nach Hohn?
Ich weiß ja, wie Sie es gemeint haben. Aber Sie sind für die Finanzen zuständig und mit den Medien vielleicht noch nicht so vertraut wie Manfred Schneider als Konzernchef.
Sie haben ja recht. Ich versuche jetzt noch einmal, ihn zu erreichen. Sonst fahre ich eben persönlich nach Sylt. Ich stelle mal für Sie auf Lautsprecher.
Werner, ich habe doch gesagt, dass ich im Urlaub nicht gestört werden will.
Aber hier brennt der Baum. Hast du die Schlagzeilen gesehen?
Nein. Ich liege mit einem Krimi am Strand und muss auch mal abschalten. Die Schlagzeilen schreiben sich auch ohne mich.
Aber Manfred, du bist der Chef.
Und du bist der nächste Chef. Du machst das schon.
Aufgelegt. Das glaube ich jetzt nicht.
Aber mit einem hat er recht. Er soll sich auch in Abwesenheit auf uns verlassen können. Soll ich eine Sondersitzung einberufen?
Gute Idee. Sagen wir in einer Stunde und danke für Ihre Unterstützung.
Werner Wenning muss die ganze Last der Krise zunächst ohne Konzernchef Schneider bewältigen. Der umsatzstarke Cholesterinsenker Lipo-Bay steht im Verdacht, Muskelschwund und sogar Todesfälle in den USA ausgelöst zu haben, wenn er in Kombination mit einem anderen Medikament eingenommen wurde. Die Lipo-Bay-Krise wird schnell bedrohlich für den Konzern. Sie lässt den Aktienwert der Bayer AG zwischenzeitlich um über 60% fallen und sorgt für fast 15.000 Klagen in den USA. Bis 2005 zahlt Bayer in heutigen Zahlen etwa 1,7 Milliarden Euro für außergerichtliche Vergleiche und Entschädigungen. Für einen Großteil davon greift der Versicherungsschutz des Unternehmens. Auch im Konzern selbst kommt es zu einem radikalen Umbau. Als Manfred Schneider im April 2002 auf den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden wechselt, wird Werner Wenning neuer Vorstandsvorsitzender. Aufgrund der Lipo-Bay-Krise steht Wenning nun unter Druck, den unter Schneider geplanten Konzernumbau schnell umzusetzen. Ein weiterer Grund dafür ist die im Herbst 2001 abgeschlossene Übernahme der Agrarsparte Crop Science des französischen Konzerns Aventis für 7,25 Milliarden Euro, nach heutigem Wert 11 Milliarden Euro. Wenning macht aus der Bayer AG nun eine Holding. Unter dieser Muttergesellschaft werden die Produktionssparten formal zu eigenständigen Unternehmen. Bayers Labore in Monheim am Rhein bleiben Mittelpunkt des Agrargeschäfts, nun als Hauptsitz der Bayer Crop Science AG. Neben der Agrarsparte stärkt Wenning vor allem die Pharmasparte Bayer Healthcare AG. Dafür übernimmt er 2006 den Pharmakonzern Schering AG für rund 17 Milliarden Euro, heute etwa 25 Milliarden Euro. Die Geschäfte mit Kunststoffen bündelt Wenning unter dem Namen Bayer Materials Science AG. Große Teile des klassischen Chemiegeschäfts stößt er ab, darunter auch die traditionsreiche Farbensparte. Mit dieser Zäsur ist das ehemalige Familienunternehmen Bayer nun endgültig ein internationaler Großkonzern, der sich besonders auf die Bereiche Pharma und Pflanzenschutz spezialisiert. Das zeigt sich auch an der Wahl des nächsten Konzernchefs. April 30, 2010, in Köln. Werner Wenning steht hinter der Bühne der gut besuchten Messehalle. Dort findet die Jahreshauptversammlung der Bayer AG statt. Auf der Bühne bewegt sich eine Tänzerin im Rhythmus eines Saxophonisten. Sie präsentiert an einer Videowand verschiedene Fotos aus der Geschichte des Bayer-Konzerns und endet auf einem Porträt von Wenning. Der betritt die Bühne und geht zu einem Rednerpult. In seiner Hand hat er einen gläsernen Stab.
Danke, vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich vor 8 Jahren der Aufgabe gestellt, diesen Konzern zu stabilisieren und fit für die Zukunft zu machen. Und ich denke, das ist mir auch gelungen. Dieser Prozess konnte nicht ohne ein weinendes Auge geschehen. Das traditionsreiche Farbengeschäft gibt es unter dem Namen Bayer nicht mehr. Viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren. Die wichtigste Frage ist nun, wer kann das Unternehmen in die Zukunft führen, wenn ich es mir im Aufsichtsrat und bei unserem Fußballclub gemütlich mache?
Wenning hebt den gläsernen Stab in die Höhe.
Ich werde nun, im wahrsten Sinne des Wortes, den Stab übergeben. Empfangen wird ihn ein erfahrener Manager. Er stammt aus den Niederlanden, hat aber einen großen Erfahrungsschatz auf dem amerikanischen Markt vorzuweisen. Vor allem aber ist er Chemiker. Das hat bei Bayer ja eine gewisse Tradition. Begrüßen Sie mit mir Marijn Dekkers.
Marijn Dekkers, 52 Jahre, blond und schlank, betritt die Bühne. Im Blitzlichtgewitter der Fotokameras überreicht Wenning ihm den gläsernen Stab, während er seinem Nachfolger fest die Hand schüttelt. Einen Moment später entreißt er ihm den Stab wieder, um dessen Übergabe für die Fotokameras erneut nachzustellen. Schließlich tritt Dekkers an das Rednerpult.
Vielen Dank. So ein freundlicher Empfang. Danke. Ich werde oft gefragt, was mich an diesem Unternehmen besonders reizt. Zuallererst muss ich die über 100.000 Menschen erwähnen, die hier arbeiten. Außerdem ist es das neue Motto, Science for a better life, Wissenschaft für ein besseres Leben. Das ist es, was ich mit Bayer anstrebe, der Schutz unserer Nutzpflanzen und bessere Erträge für die Landwirtschaft. Und natürlich der Schutz des eigenen Körpers dank unserer zahlreichen Medikamente. Aber, das weiß ich auch, wir sind hier ja bei einer Aktionärsversammlung. Mein wichtigstes Ziel ist es, die Vorarbeit von Werner Wenning fortzuführen und die Bayer AG noch profitabler zu machen. Dafür werde ich alles tun.
Marijn Dekkers wird der erste Vorstandsvorsitzende, der vorher nicht im Unternehmen tätig war. Und er hat eine große Aufgabe vor sich. Denn Wenning konnte das Unternehmen zwar neu ausrichten und den Aktienwert stabilisieren, aber nach dem milliardenschweren Ausbau der Sparten Pharma und Pflanzenschutz soll Dekkers nun endlich satte Gewinne einfahren. Der neue Bayer-Chef ist geprägt durch den US-amerikanischen Markt, in dem große und riskante Übernahmen keine Seltenheit sind. Um die Pharmasparte noch weiter zu stärken, übernimmt er 2014 den norwegischen Krebsmittelspezialisten Algeta sowie die Sparte für rezeptfreie Medikamente und Gesundheitspräparate des US-Konzerns Merck & Co. Die Übernahmen kosten, umgerechnet auf heute, 2,3 und 14 Milliarden Euro. Darüber hinaus gibt sich Deckers sehr besonnen, was für viele Branchenkenner überraschend kommt. Er setzt auf Stabilität und strategisches Wachstum. Damit hat er Erfolg, was sich auch an der Börse niederschlägt. Im Frühjahr 2015 erreicht die Bayer-Aktie zwischenzeitlich den höchsten Stand ihrer Geschichte. Mit einem Börsenwert von rund 120 Milliarden Euro ist Bayer das wertvollste Unternehmen im deutschen Aktienindex DAX. Das wären heute etwa 150 Milliarden Euro. Der Nettogewinn in diesem Jahr beträgt rund 4,1 Milliarden Euro, umgerechnet etwa 5,2 Milliarden Euro. Damit fährt Deckers das fünfte Jahr in Folge Rekordergebnisse ein. Werner Wenning konnte den Bayer-Konzern nach einer Krise stabilisieren. Unter Marein Deckers werden jahrelang Rekordgewinne erwirtschaftet. Doch das einstige Familienunternehmen Bayer ist längst ein internationaler Großkonzern. Das Motto lautet: weiter kaufen, aber auch strategisch abstoßen. Die eingeschworene Gemeinschaft am Standort Leverkusen löst sich nach und nach auf. Das Ende einer Ära ist eingeleitet, bis sich Bayer an seinem bisher größten Zukauf verschluckt.
Hast du dir jemals gewünscht, mehr zu wissen und so richtig in die Geschichte einzutauchen? Mein Name ist David Nathan und ich bin der Erzähler von Eine kurze Geschichte über. Jede Woche setzen wir dich in die erste Reihe, um die unglaublichsten Momente der Geschichte mitzuerleben. Erstaunliche Zivilisationen wie die der Maya und die der Azteken. Ereignisse, die alles verändert haben. Der Schwarze Tod, Tschernobyl, der Fall der Berliner Mauer. Mit weltweit anerkannten Experten, die uns tiefe Einblicke in die Weltgeschichte geben. Suche nach Eine kurze Geschichte über und folge uns, um jeden Dienstag neue Folgen zu hören. Ich freue mich auf dich.
Januar 2016 in Leverkusen. Ein Herr im Rentenalter steht mit warmer Winterkleidung an einer der Einfahrten zu den Fabrik- und Verwaltungsgebäuden. Der Mann blickt auf ein großes Schild mit der Überschrift Chem Park Leverkusen und unzähligen Firmenlogos. Überfordert kratzt er sich am Kopf.
Was ist das denn? Das sind ja 30 oder 40 verschiedene Firmen.
Eine jüngere Frau im Businessmantel und mit Aktenkoffer erblickt den Mann.
Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein?
Oh, guten Tag. Ja, wissen Sie, mein Sohn hat heute Geburtstag und ich möchte ihn gern überraschen. Er arbeitet bei Bayer. Jetzt stehe ich vor diesem Schild und bin mir gar nicht mehr so sicher.
Ich verstehe Sie gut. Auch ich musste mich schon mehrfach umgewöhnen.
Dieser Name hier, Covestro, das habe ich doch vor kurzem mal irgendwo gelesen.
Bayer hat über die Jahre fast alles ausgegliedert, was nicht Pharma oder Agrar ist. Die Kunststoffsparte läuft seit letztem Jahr unter dem Namen Covestro. Und das Farbengeschäft ist längst verstreut. Vieles davon ist bei Lanxess gelandet. Das Logo sehen Sie hier.
Seien Sie mir nicht böse, aber ich komme da nicht mehr mit. Früher war das hier alles Bayer. Es war fast wie eine große Familie.
Ja, die Zeiten ändern sich. Aber vielleicht kann ich Ihnen ja trotzdem helfen, Ihren Sohn zu finden.
Ach, richtig. Warten Sie. Das ist seine Visitenkarte. Schon etwas älter.
Na, die Abteilung ist im Hauptgebäude. Kommen Sie, ich begleite Sie.
Die Ära der Farben und Kunststoffe bei Bayer ist vorbei. Mit Beginn des Jahres 2016 führt Konzernchef Marein Deckers die drei zentralen Geschäftsfelder wieder unter dem Dach des Konzerns zusammen. Die Pflanzenschutzdivision Bayer Crop Science mit Sitz in Monheim am Rhein sowie die beiden Pharma-Divisionen in Leverkusen. Pharmaceuticals steht dabei für rezeptpflichtige Medikamente, Consumer Health für rezeptfreie Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zudem rückt erstmals seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1863 eine Frau in den Vorstand auf. Aus privaten Gründen verlängert Deckers seinen Vertrag nur bis Jahresende 2016. Doch bereits im Februar 2016 vermeldet die Bayer AG sein vorzeitiges Ausscheiden für Ende April. Als Grund wird angegeben, dass der ideale Zeitpunkt für eine saubere Übergabe seines Postens gekommen sei. Sein Nachfolger wird der bisherige Chefstratege Werner Baumann. Im Juni tauchen schließlich Presseberichte auf, nach denen Deckers auch deshalb frühzeitig ging, weil er die Übernahme des US-Agrarkonzerns Monsanto ablehnte. Jenes Unternehmen, mit dem Bayer in den 1950er bis 1970er Jahren die gemeinsame Firma Mobay betrieb, bevor sie komplett von Bayer übernommen wurde. Kurz nach seinem Amtsantritt verkündet Baumann, dass die Bayer AG nun den Kauf von Monsanto selbst plant. Der Kauf soll Bayers Platz an der Weltspitze der Unternehmen für Agrarchemie zementieren. Außerdem besitzt Monsanto eine umfangreiche digitale Infrastruktur in den USA. Die Kosten betragen 66 Milliarden US-Dollar, heute etwa 77 Milliarden Euro. Im Juni 2018 schließt Bayer damit die größte Übernahme ab, die jemals ein deutsches Unternehmen gewagt hat. Ein beträchtlicher Teil wird durch Kredite finanziert. Die Nettoverschuldung von Bayer steigt damit erheblich. Nur zwei Monate nach Abschluss der Übernahme fällt in den USA das erste Urteil im Zusammenhang mit Monsantos wichtigstem Produkt. Das Pflanzenschutzmittel Glyphosat soll die gesundheitlichen Probleme des Schulgeländewarts Dwayne Lee Johnson mitverursacht haben. Baumann sieht sich nun mit einer Klagewelle unvorstellbaren Ausmaßes konfrontiert. Und die hat auch in Deutschland beispiellose Folgen. April 27, 2019, in Bonn. Der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann, 56 Jahre und runde Brille, sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Wenning sitzen mit etwa 30 anderen Personen an einem großen Tisch im Saal ihres Tagungshotels. Die beiden haben eine Krisensitzung einberufen, direkt im Anschluss an die Jahreshauptversammlung der Bayer AG. Eine Aufsichtsrätin ergreift das Wort.
Herr Baumann, ich habe noch einmal nachgesehen. Noch nie zuvor in der Geschichte des deutschen Aktienindex wurde einem Konzernvorstand von den Aktionären das Misstrauen ausgesprochen.
Die Aktionäre denken auch nicht logisch. Wir verfolgen mit der Übernahme von Monsanto einen langfristigen Plan. Diese Panikmache ist ja nicht auszuhalten.
Andererseits sehen wir uns bereits mit über 13.000 Klagen wegen Glyphosat konfrontiert. Das Johnson-Urteil konnten wir bisher von 289 Millionen auf rund 80 Millionen Dollar drücken. Ein zweites Urteil fällt in eine ähnliche Größenordnung.
Werner Wenning meldet sich zu Wort.
Wir haben die Klagewelle wegen Lipo-Bay überstanden, wir werden auch das hier überstehen. Die angeblichen Gesundheitsgefahren von Glyphosat werden durch die US-Umweltbehörde keinesfalls bestätigt, insbesondere was Krebserkrankungen betrifft. Es gibt nur ein einziges Gremium in der Weltgesundheitsorganisation, das zu diesem Schluss gekommen ist.
Unsere Anleger reagieren aber auf die Gerichtsurteile. Die Bayer-Aktie ist seit der Monsanto-Übernahme um über 40% gefallen. Zudem hat Monsanto einen schlechten Ruf, insbesondere in Umweltfragen. Einige Aktionäre bemängeln, dass unser CO2-Ausstoß durch die Übernahme um 50% gestiegen ist.
Baumann schüttelt vehement den Kopf.
Das ist doch wieder so ein populistischer Quatsch. Natürlich steigen unsere Emissionen, wenn der Konzern größer wird.
Was bei den Leuten vielleicht dazukommt, ist das frühzeitige Ausscheiden ihres Vorgängers Marijn Dekkers. In einigen Medien wird behauptet, er sei gegen den Monsanto-Deal gewesen.
Marijn Dekkers hat öffentlich kein einziges schlechtes Wort darüber verloren. Natürlich haben wir emotional diskutiert, aber er wollte ohnehin wieder in die USA. Dann ist er halt ein paar Monate früher gegangen. Das können die Medien jetzt interpretieren, wie sie wollen. Aber Sie alle als Aufsichtsrat standen von Anfang an hinter dem Deal. Das erwarte ich auch weiterhin.
Das ist richtig. Vor allem Herr Wenning hat sich immer für die Übernahme stark gemacht.
So ist es. Entschuldigung. Ich denke, wir müssen jetzt vor allem ruhig bleiben. Am besten geben wir sofort eine Pressemeldung heraus, die besagt, dass der Aufsichtsrat geschlossen hinter dem Vorstand steht. Oder höre ich irgendwelche Gegenstimmen?
Musik.
Noch am selben Tag betont Wenning in einer Pressemitteilung, dass der Aufsichtsrat die Unternehmensstrategie befürwortet und der Konzern sich gegen die zahlreichen Klagen zur Wehr setzen will. Damit sollen vor allem die Aktionäre des Konzerns angesprochen werden. Baumann bleibt weiterhin im Amt, insbesondere durch die Rückendeckung des Aufsichtsrates rund um Werner Wenning. Doch Wenning verlässt das Unternehmen 2020 und behält lediglich einen Posten beim Fußballclub Bayer 04 Leverkusen. Hauptaufgabe Baumanns bleibt die Klärung der über 150.000 Klagen wegen des Pflanzenschutzmittels Glyphosat, die sich bis Anfang 2023 ansammeln. Bei einem Vergleich im Jahr 2020 kann er knapp 95.000 davon beilegen. Das kostet den Konzern in heutigen Zahlen rund 10 Milliarden Euro. Der von Baumann einkalkulierte Puffer zur Beilegung weiterer Rechtsstreitigkeiten wächst in den Folgejahren auf rund 6 Milliarden Euro an. Seit der verweigerten Entlastung von Baumann auf der Jahreshauptversammlung 2019 gibt die Bayer-Aktie bis Ende 2022 noch einmal rund 20% nach. Tendenz sinkend. Dafür fährt Baumann in diesem Jahr einen hohen Nettogewinn ein. 4,15 Milliarden Euro, heute etwa 4,8 Milliarden Euro. Ein entscheidender Grund dafür ist ausgerechnet das Agrargeschäft. Lieferschwierigkeiten der internationalen Konkurrenz lassen die Preise steigen und damit Bayers Umsätze mit Pflanzenschutzmitteln. Darunter auch Glyphosat. Doch für 2023 muss Baumann seine Gewinnerwartung deutlich nach unten korrigieren. Die Glyphosat-Klagen sind weiter das bestimmende Thema. Die hohen Kosten sind dabei nur ein Teil der Einschnitte, die der Monsanto-Deal mit sich bringt. Anfang 2023 in Leverkusen. Eine Mitarbeiterin und ihr Kollege räumen die Schreibtische ihres Büros im gläsernen Hauptgebäude der Bayer AG. Sie legen persönliche Gegenstände in Pappkartons.
Das war's also für uns. Wir gehören zu den Letzten, die freiwillig gehen.
Ich hatte es befürchtet. Seit dem Kauf von Monsanto sind fast 12.000 Stellen weggefallen. Obwohl es bis 2025 keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll.
Wenn wir die Abfindung nicht nehmen, dann verlieren wir unseren Job halt später. Mit uns Kleinen kann man's ja machen.
Wenn ich daran denke, dass es hier früher fast nur Wachstum gab.
Die Gewinne wachsen ja auch. Und weniger Personal bedeutet weniger Ausgaben. Dein Mailprogramm meldet sich. Du arbeitest wirklich bis zur letzten Sekunde.
Du hast ja recht. Lass mich mal eben schauen. Hey, was ist das denn?
Ein internes Memo? Vorstandsvorsitzender Baumann verlässt die Bayer AG zum 31. Mai. Und dann geht er in Rente. Wie alt ist er doch gleich?
Moment. 60 Jahre. Ganz schön jung für den Ruhestand. Aber mit 5,4 Millionen Euro Jahresgehalt lässt sich bestimmt etwas anfangen.
Ich kann's ihm nicht verübeln. Tja, der Monsanto-Deal ging auch auf seine Kappe. Aber seit Werner Wenning 2020 den Aufsichtsrat verlassen hat, fehlt ihm sein wichtigster Fürsprecher.
Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass wir auch gehen. Dauerkrise ist nichts für meine Nerven. So, ich glaube, ich bin hier fertig. Du auch?
Ich auch. Los, fahr den Rechner runter. Ich lade dich auf ein letztes kollegiales Essen in unserem Restaurant ein.
Werner Baumann verlässt Bayer mitten in der Monsanto-Krise. Als eine seiner letzten Amtshandlungen trifft er eine schwierige Entscheidung. Mit Beginn des Jahres 2023 stellt Bayer den Verkauf von Glyphosat an Privatkunden in den USA ein. Für den professionellen und landwirtschaftlichen Einsatz ist der umstrittene Unkrautvernichter weiterhin weltweit erhältlich. Außerdem wird die Zulassung für Glyphosat in der Europäischen Union um weitere 10 Jahre verlängert. Doch der hohe Gewinn von 2022 bleibt eine Ausnahme. Mit Abschluss des Geschäftsjahres 2023 muss der Konzern schließlich einen Nettoverlust von rund 2,9 Milliarden Euro hinnehmen. Heute etwa 3,2 Milliarden Euro. Die Gesamtzahl der Glyphosat-Klagen steigt derweil weiter und der Aktienwert der Bayer AG ist bereits deutlich niedriger, als es die Kaufsumme für Monsanto war. Die Folgen der Monsanto-Übernahme belasten die Konzernbilanz Jahr für Jahr erheblich. Bayer befindet sich in seiner größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Baumanns Nachfolger muss nun gleichzeitig die Flutwelle an Glyphosatklagen in den Griff bekommen und den Börsenwert des Konzerns wieder steigern. Eine beinahe unlösbare Aufgabe. Doch dann gibt es für ihn plötzlich gute Nachrichten. April 2024 in Leverkusen. Über 30.000 Menschen haben sich in der Bayer Arena versammelt, dem Stadion des Fußballclubs Bayer 04 Leverkusen. Der US-Amerikaner Bill Anderson, 57 Jahre, volles Haar und Brille, ist einer von ihnen und hat vom Sofa seiner VIP-Loge beste Sicht auf das Spielfeld. Er ist der neue Vorstandsvorsitzende der Bayer AG und verfügt über viel Erfahrung als Manager im Pharmabereich. Obwohl es 4:0 für Leverkusen steht, blickt Anderson nur mit finsterer Miene auf sein Smartphone. Dann öffnet jemand von außen die Tür zu den Stadionrängen. Es ist Werner Wenning, seit 2010 Vorsitzender des Gesellschafterausschusses bei seinem Herzensverein.
Bill, du bist ja immer noch am Handy. Deine ganze Familie sitzt hier draußen. Noch nicht mal auf den Fernseher schaust du. Wie soll ich das Spiel genießen? Unsere Anleger interessieren sich nicht für Fußball.
Bill, heute werden wir zum ersten Mal deutscher Fußballmeister. Davon habe ich fast mein ganzes Leben geträumt.
Ja, danke, dass du mich aufmuntern willst, aber wir haben immer noch eine Nettoverschuldung von über 30 Milliarden Euro. Unser Aktienwert liegt aber nur bei 27 Milliarden und wir machen hohe Verluste. Das ist alles eine Katastrophe.
Ich weiß, aber ich bleibe dabei. Wir müssen langfristig denken, genau wie unser Fußballclub. Was wir heute erleben, ist das Ergebnis von Jahrzehnten guter Arbeit.
Wie langfristig soll ich denn bitte noch denken? Das Ganze geht seit 6 Jahren. Außerdem fehlen uns noch Umsatzbringer im Pharmabereich. Die Rufe nach einer Aufsplittung des Konzerns in Pharma und Agrar werden immer lauter.
Du weißt, dass das Unsinn ist. Beide Branchen stützen sich gegenseitig. Außerdem bringt unsere Division für rezeptfreie Medikamente stabile Ergebnisse.
Oh, was ist da los? 5:0, Florian Wirtz, der Goldjunge. Jetzt komm mit raus, Bill, das muss gefeiert werden.
Und das ist der Abpfiff. Unsere Werkself ist deutscher Fußballmeister.
Bill Anderson schaut noch einmal kurz auf sein Smartphone. Dann steckt er es ein und blickt zu Werner Wenning herüber, der vor der Loge jubelnd seinen Familienmitgliedern in die Arme fällt.
Also gut, man muss auch mal feiern können.
Der Texaner William, genannt Bill Anderson, ist Chemieingenieur und befindet sich seit seinem Amtsantritt im Juni 2023 im Krisenmodus. Schnell wird er seinem Ruf als radikaler Reformer gerecht. Um wenigstens einen Teil der Kosten für die Klagewelle zu schultern, sollen tausende Arbeitsplätze wegfallen. Durch einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2026 sind erneut hohe Abfindungszahlungen notwendig. Dabei geht es um bis zu über 50 Monatsgehälter pro Person. Um die nicht enden wollende Glyphosatkrise in den Griff zu bekommen, streckt Anderson seine Fühler auch in die US-Politik aus. Er hofft auf eine Gesetzesänderung, die verhindert, dass Einzelklagen zu extrem hohen Strafzahlungen und Schadensersatz führen. 2024 fällt die Bayer-Aktie auf den tiefsten Stand seit über 20 Jahren. 2025 denkt Anderson bereits laut über einen kompletten Vermarktungsstopp von Glyphosat nach. Doch dann stellt sich eine Trendwende ein. Im Jahresverlauf 2025 steigt der Wert der Bayer-Aktie um über 90%. Die Anleger reagieren vor allem auf das Gewinnpotenzial neuer Medikamente in der Pharmasparte. Hinzu kommt ein positives Signal aus den USA. Der Generalanwalt des US Supreme Court empfiehlt dem obersten Gericht der Vereinigten Staaten die Überprüfung eines der vielen Glyphosat-Urteile. Bayer-Chef Bill Anderson kann nun auf ein Grundsatzurteil hoffen, das die weiterhin rund 65.000 offenen Fälle klärt. Denn die bisherigen Urteile zu Glyphosat wurden auf Ebene der Bundesgerichte gefällt und bemängeln fehlende Warnhinweise auf glyphosathaltigen Produkten. Die wurden von der US-Umweltbehörde EPA jedoch nie gefordert. Der Supreme Court soll nun entscheiden, ob die Haltung der nationalen Umweltbehörde Vorrang vor den Urteilen der Bundesgerichte hat. Bayer wäre damit nicht verantwortlich für etwaige Gesundheitsschäden wie Krebserkrankungen, die auf fehlende Warnhinweise zurückgeführt werden. Noch allerdings hat der Supreme Court den Fall nicht angenommen. Januar 2026 in Leverkusen. Bill Anderson macht mit seiner Ehefrau Kathy einen Spaziergang ganz in der Nähe des Bayer Hauptgebäudes. Dort liegt der Karl-Duisberg-Park mit seinem japanischen Garten. Er beherbergt Teiche, Brücken und asiatische Pflanzen. Hand in Hand spaziert das Ehepaar in Richtung einer weiteren Sehenswürdigkeit.
Eines muss man Bayer lassen. Sie hatten schon immer ein Auge für die schönen Dinge des Lebens.
Genau das Richtige, um das Warten auf den entscheidenden Anruf zu zerstreuen. Der Park hier wurde doch vom früheren Bayer-Generaldirektor Karl Duisberg geplant, oder nicht?
Ja, bei meiner Vorstellung haben die Porträts von Duisberg und den Gründern streng auf mich herabgeschaut.
Es ist schön, dich wieder so fröhlich zu erleben. Ist hier nicht auch das Grabmal von Karl Duisberg?
Ja, da gehen wir gerade hin. Schau, da vorne ist der Flora-Tempel.
Die beiden stehen vor dem kleinen Tempel, in dessen Mitte sich die Statue einer weiblichen Figur mit nacktem Oberkörper befindet.
Das muss Flora sein, griechische Göttin der Blüte und der Jugend.
Hier sind Karl Duisberg und seine Frau begraben. Soweit ich mich erinnere, wurde das hier nach Vorbild des Apollo-Tempels im französischen Versailles gebaut.
Beeindruckend. Ich habe gehört, ohne Duisberg würde es Leverkusen gar nicht geben.
Das kann man so sagen. Aber er war auch derjenige, der Bayer die Eigenständigkeit genommen hat. Es wurde Teil der IG Farben und erst nach dem Krieg wieder selbstständig.
Siehst du, selbst die Großen sind nicht unumstritten.
Weißt du, viele sehen in mir nur den nächsten Manager, der Arbeitsplätze abbaut und Milliarden an Euro vernichtet. Dabei will ich Bayer einfach wieder in die Gewinnzone bringen. Mit einer klaren Perspektive.
Aber die vielen Klagen machen es dir nicht einfach, ich weiß.
Oh, eine Sekunde. Ja? Ja, verstehe. Danke. Kathy, Sie nehmen den Fall an. Der Supreme Court wird sich mit Glyphosat befassen.
1863 gründeten der Kaufmann Friedrich Bayer und der Chemiker Friedrich Westcott im heutigen Wuppertal ein gemeinsames Unternehmen für Textilfarben. Nach dem frühen Tod der Gründerväter wurde Bayer eine Aktiengesellschaft und der Chemiker Karl Duisberg wichtigster Mann im Unternehmen. Er inspirierte den Aufbau der Sparten für Medikamente und Pflanzenschutzmittel. Das 1899 auf den Markt gebrachte Schmerzmittel Aspirin ließ die Umsätze steigen, während Duisberg für das Unternehmen eine ganze Industriestadt aufbauen ließ, Leverkusen. Nach dem Ersten Weltkrieg sorgte Duisberg sich um die wichtigen Exportmärkte und ging eine Fusion mit anderen Chemieunternehmen ein. Die neu geschaffene IG Farben wurde zum größten Chemiekonzern der Welt, aber auch zum kriegswichtigen Betrieb der Nazis. Die alliierten Besatzungsmächte zerschlugen den Konzern daher. Bayer wurde 1951 wieder eigenständig und unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Ulrich Haberland auch profitabel, insbesondere in Deutschland und den USA. In den 1970er Jahren gab sich der Konzern unter Herbert Grünewald und Hermann Strenger ein grünes Gesicht. Umweltschutz wurde offiziell großgeschrieben, doch eine resolute Bürgerbewegung wies immer wieder auf Versäumnisse in diesem Bereich hin. Der Skandal um eine ehemalige Müllkippe machte Bayer schwer zu schaffen. Das neue Jahrtausend wurde von mehreren Umstrukturierungen geprägt. Bayer verabschiedete sich unter Werner Wenning und seinem Nachfolger vom klassischen Geschäft mit Farben und Kunststoffen. Dafür wurden viele Milliarden investiert und Konkurrenzunternehmen in den Bereichen Pharma und Agrarchemie aufgekauft. Bayer wurde zum wertvollsten Unternehmen im deutschen Aktienindex. Nach mehreren Jahren mit Rekordgewinnen übernahm Bayer 2018 das US-Agrarunternehmen Monsanto und damit auch eine jahrelange Klagewelle wegen des angeblich krebserregenden Unkrautvernichters Glyphosat. Bayer verlor viele Milliarden Euro. Der Aktienwert des Unternehmens erlebte einen beispiellosen Absturz. In der Gegenwart gibt es für den aktuellen Vorstandsvorsitzenden Bill Anderson einen Hoffnungsschimmer. Das oberste Gericht der USA will sich mit einem der fast 200.000 Fälle beschäftigen und könnte für ein Grundsatzurteil sorgen, das Bayer endlich Rechtssicherheit bringt. Für Bayer ein heller Farbklecks in der Dunkelheit. Das war die vierte und letzte Folge von Imperium, die Bayer-Story von Studio J. Wenn du mehr erfahren willst über die Anfangszeit von Bayer, empfehlen wir dir das Buch Meilensteine – 125 Jahre Bayer, 1863 bis 1988 von Erik Ferk. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. In der nächsten Staffel von Imperium begeben wir uns auf die Reise eines der erfolgreichsten Tourismusunternehmen der Welt, Airbnb. Wir erzählen, wie ein Freundestrio aus drei Luftmatratzen eine Plattform schafft, die das Reisen für immer revolutioniert. Eine Geschichte von Marketinggenialität und Kontrollverlust. Von einem idealistischen Versprechen und einem Konzern, der Städte auf der ganzen Welt gegen sich aufbringt. Ich bin Marc Ben-Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Daniel Jakob hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producerin Helene Feldmeier. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Axinia Dorn gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Wenn ihr nach Imperium Lust auf packend erzählte Geschichten aus der Vergangenheit habt, dann hört unbedingt in Eine kurze Geschichte über rein. In jeder Folge nimmt der beliebte Hörbuch- und Synchronsprecher David Nathan euch mit zu den faszinierendsten Momenten und bemerkenswertesten Persönlichkeiten der Geschichte. Mal reisen wir ins antike Rom, dann in die geheimnisvolle verlorene Stadt Petra. Wir verfolgen das Schicksal des verkannten Genies Vincent van Gogh, lüften die Mythen der Maya, gehen den Ursachen der Katastrophe von Tschernobyl auf den Grund und erleben mit, wie die Titanic auf den Meeresboden sinkt. Darüber hinaus kommen in jeder Folge weltweit anerkannte ExpertInnen zu Wort, die ihr Wissen und spannende Insider-Details beisteuern. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag. Eine kurze Geschichte über. Überall, wo es Podcasts gibt.